NZZ Akzent. Eine Art von Werbung, die erkenne ich sofort, auch wenn sie in Mandarin Chinesisch ist.
Tianji, Chaoxin, Huahuo.
Wir sehen Hochglanzbilder aus dem All, wunderschöne Landschaften auf der Erde, Küsten, Wälder, Bäume. Der Sprecher redet über Licht und wie wichtig Licht für das Leben sei. Und erst nach einer Weile, zack, fährt ein Auto vorbei. Denn so werden halt Autos beworben. Und in diesem Fall sind es die des chinesischen Autoherstellers BYD. Den kennen in Europa vielleicht nicht alle. Aber BYD ist innerhalb von wenigen Jahren zum größten Hersteller von Elektroautos auf der ganzen Welt geworden. Aber so schön, wie das in diesem Werbespot aussieht, ist das nicht, oder? Das Ganze hat einen kleinen Beigeschmack, sage ich jetzt mal, Matthias.
Genau, so ist es, Simon. Das Ganze hat einen Beigeschmack und zwar einen ziemlich faden Beigeschmack. Man könnte sagen, die Autos sind viel zu günstig, ja. Und das billigste Auto von BYD gibt's jetzt für gut $8,000. Wow. Vorher waren es $10,000. Das Unternehmen aus Shenzhen hat vor wenigen Wochen die Preise nochmal um 34% gesenkt und zwar für 22 Modelle. Und sie sind nicht die einzigen. Sie sind extrem, aber andere Autohersteller machen es ähnlich, ja. Also die Preise sinken, sinken, sinken. Mhm. Und das nicht nur in der Autoindustrie. Es geht quer durch alle Industriebranchen. Ja, es ist bei Zement so, bei Stahl so, bei Glas, auch bei Solaranlagen und bei Batterien für Elektroautos.
In China läuft ein harter Preiskrieg. Es ist eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang geraten. Wie das ging, das erzählt China-Korrespondent Matthias Kamp. Ich bin Simon Schaffer. Hast du es selber schon gemerkt mit den Preisen?
Ja, natürlich merke ich das auch dort, wo ich lebe, in Peking. Ja, also wenn ich unterwegs bin, man sieht es in Restaurants, man sieht es bei Reisen, bei Tickets und gerade bei Konsumgütern wie Tablets, wie Handys. Ja, also die Preise sinken. Wir haben ja, wenn wir uns die Statistiken ansehen, haben wir seit Monaten hier sinkende Verbraucherpreise.
Und wie kam das?
Naja, wie kam das? Also der Staats- und Parteichef Xi Jinping propagiert seit Jahren schon, die chinesische Industrie müsse ausgebaut werden, müsse besser werden, müsse modernisiert werden, ja. Also Xi Jinping, das ist praktisch ununterbrochen im Land unterwegs, besucht einzelne Provinzen, geht dann in Firmen rein, wie in diesem Fall auch, und erzählt den Unternehmenschefs dort, bitte mehr für eine moderne Industrie zu tun, mehr zu investieren, abzugraden, ja, also besonders in Zukunftsbranchen, Solartechnik bei Elektroautos, aber auch bei anderen Industrien, ja. Es geht immer darum, Xi Jinping bezeichnet das als eine Entwicklung mit hoher Qualität. Es geht immer auch darum, vom Ausland unabhängig zu werden bei vielen Technologien und Industriebranchen. Ja, und dann pumpt der Staat Milliardensummen in diese Branchen, ja.
Was hat diesen Entscheid ausgelöst? Also wie kam Xi Jinping und die Regierung, wie kamen die zum Punkt, wo sie sagen, jetzt müssen wir jetzt handeln, wir müssen jetzt Geld reinpumpen?
Naja, diese Konfrontation mit den USA und mit dem Westen generell zeichnet sich ja schon seit Jahren ab, ja. Also China ist in einer schwierigen Position. Vor allem die USA versuchen China zu isolieren, auch bei Technologien, bei wichtigen Industrien, ja. Und deswegen geht man in Peking hin und sagt, wir müssen selbst eine hochmoderne Industrie aufbauen, ja. Und darum pumpt der Staat Hunderte von Milliarden in diese Industrieunternehmen.
Und wie wirken sich dann die Subventionen auf die Preise aus? Also wie kommt es dann zu diesem Preisabfall durch die Subventionen?
Naja, das sieht in der Praxis, im Alltag, an der Basis sieht das so aus, dass dann die Städte und Provinzen bauen dann Fabriken, erweitern Fabriken, modernisieren Fabriken und im Nachgang entstehen dann eben Überkapazitäten. Wir sehen das bei BYD, bei dem Autohersteller, über den wir eben gesprochen haben. Ja, der stellt den Händlern die Showrooms voll, produziert immer mehr Autos in immer größeren Fabrikhallen. Wir sehen zum Teil in Peking unter Führung und Brücken, sehen wir die Autos geparkt, weil einfach kein Platz mehr ist in diesen Showrooms auch. Ja, und die Folge ist, die Preise fallen.
Und wie gehen die Hersteller und die Händler damit um? Also einfach die Autos auf die Straße stellen und Rabattschlachten machen in dem Fall?
Es sind dann Rabattschlachten, ja, also die Hersteller versuchen sich gegenseitig zu unterbieten. versuchen halt nach Kräften Autos abzusetzen zu immer tieferen Preisen, ja. Also, und es ist ein Überlebenskampf inzwischen, ja. Also, es gehen einige Autohersteller hin, die etikettieren Autos einfach um zu Gebrauchtwagen, zu Secondhand-Autos, ja, die in Wirklichkeit gar keine sind, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, hier herrscht noch halbwegs Normalbetrieb. Da herrscht natürlich längst nicht mehr Normalbetrieb.
Damit man rechtfertigen kann, warum der Preis so tief ist?
Ja, genau, um nicht das Gesicht zu verlieren, damit man rechtfertigen kann, warum der Preis so tief ist. Es ist im Grunde so, dass alle Hersteller in China, und wir reden immer noch von mehr als 100 Herstellern, alle rote Zahlen schreiben, außer BYD. BYD hat eine ganz kleine positive Profitmarge, aber nur aus dem Batteriegeschäft. Deswegen haben sie eine leicht positive Marge. Viele überleben trotzdem, ja, weil sie von hoffnungsvollen Investoren halbwegs am Leben gehalten werden. Es hat inzwischen so abstruse Züge angenommen, dass sich die ersten Manager an die Öffentlichkeit trauen und warnen.
Das ist ein Video aus einem Interview. Die zwei Männer sitzen sich da gegenüber. Einer befragt den anderen. Im Hintergrund sind ziemlich große Autos. Der Mann, der da befragt wird, während der andere sehr oft zustimmt, wer ist das?
Der Mann ist Wei Jianjun, ist der Chairman von Great Wall Motors, einer der größten Autohersteller in China. Und der Mann hat Ende Mai Alarm geschlagen. Er sieht die Schuld bei den Autofirmen. Er wirft den Autofirmen vor, dass sich einige nur noch auf Steigerung der Marktkapitalisierung, auf Steigerung des Aktienkurses konzentrieren und natürlich auch, um Investoren bei Laune zu halten, möglicherweise in der schwierigen Lage noch neue Investoren hinzuzugewinnen, ja. Und es geht immer darum, auch Marktanteile sich in China zu sichern. Größe zählt in China immer.
Woher kommt das aber eigentlich, dass die Unternehmen da so abgehoben sind, also dass sie das akzeptieren können, dass sie nicht genug verdienen?
Naja, das hat eine Reihe von Gründen, ja. Also die ganze Industriepolitik oder Wirtschaftspolitik findet zu sehr großen Teilen auf lokaler Basis statt, also in Städten, Kreisen, in Provinzen, ja. Die dortigen Chefs, die Parteisekretäre und Provinzgouverneure, die Bürgermeister werden am Wirtschaftswachstum gemessen. Das heißt, wer Karriere machen will, muss seine Wirtschaft irgendwie auf Touren bringen, in Schwung halten, mit welchen Methoden auch immer, ja. Dazu kommt, dass sie sich dann alle auf ihre eigene Region konzentrieren und dann ihren lokalen Markt dann auch von anderen Konkurrenten abschotten. Das führt zu einer enormen Fragmentierung, das führt zu Protektionismus. Sie schotten sich ab und zu großen Ineffizienzen. Dazu kommt, dass jeder Xi Jinping gefallen will. Ja, jeder will das meiste machen, noch mehr tun, um dem Staatschef zu gefallen. Konkurrenzfähig sind viele von diesen Firmen aber längst nicht mehr.
Und sie bleiben aber trotzdem am Leben, weil...
Und bleiben trotzdem am Leben, ja. Sie werden mit Subventionen am Leben gehalten. Bei manchen Autoherstellern sind es auch noch mutige Investoren, manche aus dem Ausland, aber nachhaltig ist das Ganze natürlich nicht. Der Chairman von Great Wall Motors, der Herr Wei, geht eben so weit zu sagen, das Evergrande der Autoindustrie sei bereits in Sichtweite, es sei eben halt nur noch nicht explodiert.
Ich glaube, da müssen wir kurz erklären, Evergrande, dieser chinesische Immobilienriese, der eine veritable Krise ausgelöst hatte in China.
One of China's largest real estate developers has been ordered to liquidate by a court in Hong Kong.
Soon, the company's debt snowballed into $140 billion.
The real estate company has racked up debts of over $300 billion, although crisis has been going on for a while now.
Kannst du das genau erklären? Also warum zieht er jetzt diesen Vergleich vom E-Automarkt zum Immobilienmarkt?
Also Evergrande hat den gesamten Immobilienmarkt zum Einsturz gebracht praktisch. Also Evergrande war der erste große chinesische Immobilienkonzern, mehr als 100 Milliarden Dollar Schulden, der 2021 in eine gefährliche Schieflage geraten ist. Ja, also danach folgten eine ganze Reihe anderer großer Immobilienkonzerne, die dann auch in Schieflage gerieten. Der ganze Immobilienmarkt ist nach 2021 zusammengebrochen.
Zieht er dann diesen Vergleich zu Evergrande einfach generell, weil es darum geht, dass große Firmen pleite gehen, oder ist vielleicht das Problem auch ähnlich gelagert bei den Autofirmen, ähnlich wie beim Immobiliensektor?
Naja, wir haben in der Autoindustrie, aber auch in anderen Industrien, haben wir eine ganze Reihe hochverschuldeter Unternehmen auch. natürlich, das kann man sich jetzt natürlich fragen, was passiert, wenn einer von denen in die Pleite rutscht, ja? Rutschen andere dann auch in die Pleite? Manche sagen mir in Peking, okay, im Zweifel wird die Regierung einen strauchelnden BYD oder einen strauchelnden NIO irgendwie stützen, ja? Aber die Frage ist noch nicht beantwortet. Also ich finde jetzt diesen Vergleich zu Evergrande natürlich, auf den ersten Blick klingt er etwas überspitzt, aber ganz abwegig ist er nicht. Mhm. Ways Äußerungen haben natürlich Spekulationen ausgelöst. Ja, also wir haben BYD, wir haben auch NIO, hochverschuldet. Könnten sie die nächsten Evergrande sein? Möglicherweise. Ich war vergangene Woche noch bei BYD, habe da mit einer Managerin gesprochen. Man ist sich des Problems bewusst, ja, und hat dann aber eben, ohne Einzelheiten zu nennen, gesagt, man wolle etwas dagegen tun. Dabei blieb es aber dann auch bei dem Gespräch, das ich geführt habe dort.
Also mal zusammenfassend. Die Regierung unter Xi Jinping hat über Jahre hinweg die chinesische Industrie massiv gefördert und unter dieser Direktive von ganz oben pumpen die Provinzverwaltungen und Städte Unmengen an Geldern in die Produktionsfirmen, eben von E-Autos und so weiter. Und es kommt dadurch zu dieser Überproduktion, die Preise fallen, die unterbieten sich gegenseitig mit den Preisen. Für eine Gruppe von Leuten, also für die Konsumentinnen und Konsumenten, ist das ja gar nicht mal so schlecht, wenn man so günstig ein Auto kaufen kann, oder? Also warum kann ich mich für die jetzt nicht einfach freuen?
Naja, klingt auf den ersten Blick ziemlich verlockend und vielleicht auch sehr günstig, ja, aber das Ganze ist natürlich nicht nachhaltig. China kann nicht einfach so weitermachen. Generell ist es so, die Wirtschaft läuft nicht sehr gut. Wir haben über den Immobilienmarkt eben gesprochen. Viele Leute haben sehr viel Geld verloren, dadurch, dass die Werte ihrer Häuser und Wohnungen sinken. Mhm. Dazu haben wir die ganze geopolitische Gemengelage, ja vor allem den Zollstreit mit den USA. China hat immer größere Probleme, seine Waren im Ausland abzusetzen, ja. Im Inland eben auch, weil die Leute ihr Geld zusammenhalten. Das kann eine ernsthafte Krise auslösen in China.
Im Wissen, dass sich in puncto Zöllen von den USA her jederzeit etwas ändern kann, wo würdest du sagen, stehen wir da gerade?
Naja, wir stehen jetzt da, dass ab August, also in etwa 5 Wochen, wieder die alten Zölle gelten. Ja, also 145% auf chinesische Lieferungen in die USA und 125% auf US-Exporte nach China. Ja, also man hat diese Zölle abgesenkt für 90 Tage, als sich beide Seiten in Genf getroffen haben. Und eine Einigung kann man gar nicht sagen, aber eine kurze Entschärfung des Konflikts herbeigeführt haben.
Wie ist es mit anderen Ländern, jetzt mal abgesehen von den USA? Also ich sehe schon auch zunehmend chinesische Elektroautos in Europa jetzt.
Ja, stimmt. Die Zulassungszahlen chinesischer Elektroautos in Europa haben zugenommen zuletzt. Nun ist es aber auch in Europa so, dass die Skepsis gegenüber China wächst. Ja, also das jüngste Beispiel, Medizintechnik aus Europa nach China, aber auch Medizintechnik aus China nach Europa. Da haben sie sich jetzt gegenseitig mit Sanktionen belegt. Ja, also es wird auch nicht mehr so einfach sein, für China seine Produkte in Europa loszuwerden. Da läuft's auch auf eine Konfrontation hinaus. Dann kommt natürlich noch der schwache Konsum in China dazu. Ja, die Leute halten ihr Geld zusammen, halten ihre Geldbeutel geschlossen, sind vorsichtig, gerade bei großen Anschaffungen, ja, weil sie generell verunsichert sind. Der Grund dafür ist, viele Menschen verlieren ihre Jobs, die Saläre steigen nicht mehr, wie bis vor einigen Jahren noch, sie sinken. Also das ganze Konsumklima ist auch schwach und unsicher.
Also es ist insgesamt, klingt es stark nach einer Abwärtsspirale, klassisch.
Es ist eine Abwärtsspirale. Also wenn man sich die Zahlen, auch die nackten Zahlen der letzten Monate anguckt, es ist eine Abwärtsspirale. Und die Regierung hat es jetzt selbst auch gemerkt. Ja, also wir hatten eine ganze Reihe von Ereignissen in den vergangenen Wochen. Ja, also gerade letzte Woche traf sich die Zentrale Kommission für Finanzen und Wirtschaft zu einer Dringlichkeitssitzung. Und dann wurden Spitzenmanager der führenden Autohersteller einbestellt. Ja, also und man will jetzt eben hingehen. So heißt es eben im offiziellen Parteisprech, einen sogenannten unordentlichen Preiswettbewerb unterbinden zu wollen. Ja. Nicht mehr konkurrenzfähige Unternehmen sollen geordnet in Konkurs gehen können. Man will auch die staatliche Kontrolle über Investitionen intensivieren, ja, also dass nicht mehr wie wild investiert werden kann. Gleichzeitig versuchen die Behörden oder sollen die Behörden von nun an versuchen, diese Abschottung der Lokalpräfekturen aufzubrechen, ja, und einen sogenannten einheitlichen Markt zu schaffen in China.
Kann das gehen? Weil der Markt ist ja, nehme ich an, einfach gigantisch.
Die Formulierung ist abgegriffen, aber sie gilt. China ist kein Land, China ist ein Kontinent. Ja, also viele Provinzen, Städte, Kreise führen ein Eigenleben. Und ich beobachte China seit Jahrzehnten, habe lange dort gelebt. Ja, also da ist es auch schwer, von Peking aus rein zu regieren. Also das sind lokale Kaiser, ja, die regieren ihr Reich. Also einfach ist das sicherlich nicht. Ja, dazu kommt natürlich, wenn jetzt diese Abwärtsspirale an Fahrt gewinnt, ja, und wir Firmenpleiten sehen, möglicherweise Massenentlassungen, die gefolgt sein könnten von sozialen Unruhen, dann haben wir natürlich ein richtiges Problem in China. Und das will die Regierung auch verhindern, ja.
Dann habe ich noch eine Schlussfrage. Was für Auswirkungen könnte das auch auf Europa haben, auf uns jetzt, wenn die chinesischen Märkte, wenn das alles abgeht?
Unmittelbar wird es vermutlich so weitergehen, dass China nach wie vor versuchen wird, seine Produkte in den europäischen Markt reinzudrücken, also die, die man zu Hause nicht mehr verkaufen kann, die man in den USA und in vielleicht in anderen Teilen der Welt nicht mehr verkaufen kann. Aber sollte dann die chinesische Wirtschaft, und das, wir haben es ja besprochen, gibt ein paar Anzeichen dafür, in größere Probleme geraten, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Absätze, auf die Geschäfte, auf die Umsätze europäischer Unternehmen in China. Ja, also viele Firmen in China, schweizerische Firmen, deutsche Firmen, sind jetzt schon hoch verunsichert und klagen über die maue Konjunktur und über sinkenden Absatz. Ja, also das könnte dann noch deutlich an Fahrt gewinnen.
Danke, Matthias, hast du dir die Zeit genommen?
Sehr gerne, Simon.
Das war unser Akzent mit dem China-Korrespondenten Matthias Kamp. Und wer im Sommer noch mehr lesen möchte, da gibt es ein Sommerspecial, nämlich bei der NZZ, und da kosten 100 Tage noch 10 Franken. Der Link ist in den Informationen zu dieser Folge drin. Mein Name ist Simon Schaffer, bis zum nächsten Mal.